Herzlich willkommen zu Malteser HRS, der Talk. Ich bin Peter C. Klein. Eigentlich wäre diese Folge mit läutenden Glocken gestartet und ich hätte mich mit Christoph Brandt über das Oberhaupt der katholischen Kirche unterhalten. Diese Folge bekommt ihr im Oktober, versprochen. In dieser neuen Folge geht es heute um Sauerteig und Märchen. Und was die Menschen bei den Maltesern in Frankfurt damit zu tun haben, das erfahrt ihr heute von meiner Gästin. 10 Jahre ambulanter Hospizdienst der Malteser in Frankfurt. 10 Jahre Unterstützung und Begleitung auf dem letzten Weg. Und toll, dass du uns darüber berichtest. Herzlich willkommen, Katrin Sommer.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Dann interessiert mich eine Frage ganz am Anfang, die mir in Gesprächen immer mal wieder begegnet. Der Anlass, ins Hospiz zu gehen, ist es immer ein trauriger oder welche Emotionen regt es bei dir?
Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert, weil wir sind ja ein ambulanter Hospizdienst. Und wenn Menschen zu uns kommen oder beziehungsweise uns anfragen, ist es klar, ist es ein Anlass, der so das ganze Leben in Frage stellt und verändert. Aber es ist nicht immer ein trauriger Anlass. Das würde ich verneinen. Ja, es ist ein Anlass, der einen oder die Menschen, die erkrankt sind, schwer erkrankt sind, deren Angehörige, Zugehörige vor neuen Herausforderungen stellt. Mhm. So würde ich es formulieren. Und am Ende ist es natürlich traurig, wenn dieser Mensch geht.
Also würdest du schon wahrnehmen, dass das ein gefasster Moment ist, ein schon sehr klarer Moment, was in Zukunft passieren wird?
Ja, die Menschen, die uns anfragen, beziehungsweise sind es ja häufig dritte Personen, die uns anfragen. Das heißt, Fachpersonal in Pflegeeinrichtungen oder bei Palliativteams, Pflegedienste, die sagen, es könnte sein, dass die Person euch braucht oder die Angehörigen dieser Person, dann werden die im Vorfeld schon informiert, dass wir angefragt sind. Und Hospizdienst, wenn Menschen davon hören, von diesem Wort Hospiz, schrecken doch viele zurück. Und dann wird es denen klar, okay, hier geht es ums Lebensende. Also es ist nicht irgendwas mitten im Leben. Und häufig wissen ja auch die Personen schon, dass sie am Lebensende stehen, obwohl das Lebensende unterschiedlich lang sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass es in den nächsten Wochen, auch Monaten zu Ende sein muss, sondern es kann vielleicht auch noch 1-2 Jahre gehen. Aber in den meisten Fällen hat tatsächlich schon eine Auseinandersetzung stattgefunden.
Dann würden wir einmal reinschauen in den Hospizdienst der Malteser in Frankfurt und zu dem Jubiläum, 10 Jahre. Ja. Was ist da für dich alles bis jetzt so drin gewesen? Was hast du erlebt? Wie hat es für dich angefangen?
Für mich hat es angefangen tatsächlich wie ein Abenteuer. Es ist eine Reise, wenn ich auf diese 10 Jahre zurückblicke. 10 Jahre gibt es den ambulanten Hospizdienst jetzt schon und seit 10 Jahren bin ich auch bei den Maltesern. Und es hat für mich ganz klein begonnen. Es hat mit der Stadtleitung zusammen, Florian Dernbach und Annette Lehmann, dass wir uns auf die Suche gemacht haben nach den ersten interessierten Menschen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren möchten. Wir haben die ersten 2 Qualifizierungskurse gestartet. Und dann ist der Hospizdienst peu à peu wie so eine kleine Pflanze gewachsen. Und immer größer geworden. Ich habe dann auch Kollegen dazu bekommen, also war nicht mehr alleine als Koordinatorin tätig, sondern mittlerweile sind wir in einem Viererteam auch tätig. Und die Anzahl der Ehrenamtlichen ist auch im Laufe der Zeit immer größer geworden. Und wenn ich auf den Hospizdienst zurückblicke jetzt, würde ich sagen, das ist wie so eine Pflanze, die ihre, nicht Fühler sind es ja nicht bei der Pflanze, aber so ihre Äste, ihre Triebe austreibt und sich durch die Stadt bewegt, damit durch Frankfurt und so ein Netz aufbaut. Und mittlerweile, nach 10 Jahren, haben wir schon ein relativ großes Netz innerhalb von Frankfurt, sind als ambulanter Hospizdienst auch sichtbar geworden und das war auch so unser Ziel und ist es auch immer noch unser Ziel, wirklich dort zu sein, wo die Menschen auch leben, niederschwelliges Angebot zu haben, sodass die Menschen einfach mit ihren Fragen rund um das Thema Sterben, Tod, Trauer, aber auch Krankheit auf uns zukommen können.
Und ich finde das Bild super mit dem mit den Ästen, mit den Verzweigungen, mit dem Netz, was du hast. Klingt ja auch so, als ob der Stamm immer kräftiger wird. Also gerade mit dem Personal, was dann da ist, also da eben auch eine Festigung dann
zu
bekommen.
Auf alle Fälle. Also wir sind ja 4 Hauptamtliche und haben seit 3 Jahren jetzt auch einen Trauerbereich mit, also ein Trauerbegleitangebot, um einfach den Hospizdienst abzurunden. Das heißt, unser Dienst endet nicht mit dem Tod, sondern wir haben auch noch das Angebot darüber hinaus, trauernde Menschen zu begleiten. Und das ist für mich tatsächlich etwas ganz Wichtiges, weil erst dadurch habe ich so jetzt das Gefühl, der Hospizdienst ist in der Sache, was wir anbieten, vollständig.
Mhm. Ja. Klingt gut. Und ich habe in der Vorbereitung, bin ich über eins gestolpert, und zwar Märchen und Hospiz. Mhm. Kannst du mir dazu was sagen? Was hat es damit auf sich?
Ja, das war unsere Idee gewesen. Das war noch vor Corona. Es war relativ in der Anfangszeit gewesen, der Hospizarbeit. Da habe ich mit meiner Kollegin, mit der Leoba Appelmeiser, zusammen überlegt, wie kann man die Hospizarbeit den Menschen nahebringen, wo das so ein Thema ist, vor dem noch so viele Menschen zurückschrecken. Und Märchen ist ein Thema, was was viele Leute interessiert, wo sie sich gerne dem sie gerne zuhören, mit dem sie sich gerne auseinandersetzen, was vielleicht so Erinnerungen auch an die Kindheit wachruft. Und Märchen können auch schwere Dinge ganz gut verpacken. Märchen können auch schwer sein und hart sein, gerade wenn man an die Märchen von den Gebrüdern Grimm denkt.
Ja.
Die haben mich als Kind tatsächlich auch erschrocken und ich hatte irgendwie danach Albträume gehabt. Aber wir sind tatsächlich gerade mit den Märchen wie Gevatter Tod zum Beispiel in die Öffentlichkeit gegangen und in die Öffentlichkeit an die Orte, wo Menschen auch hingehen, die gerne lesen, die gerne zuhören, also in die Stadtbibliotheken.
Wie viel gibt es da in Frankfurt?
Oh Gott.
Ungefähr.
Ungefähr in jedem Stadtteil, beinahe eine. Wir haben relativ viele Stadtteile, in den ganz kleinen nicht, aber ich würde sagen so 15.
Ja.
Wir waren in 5 Stadtbibliotheken unterwegs gewesen ungefähr und haben dort die Märchen vorgelesen und dann darüber gesprochen, was das mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer zu tun hat und natürlich letztendlich auch mit der Hospizarbeit und kamen darüber über die Märchen mit den interessierten Menschen ins Gespräch. Und es war noch immer sehr schöne und angenehme Gespräche gewesen und erstaunlich viel Resonanz. Also was man sonst, wenn man sagen würde, ich mache einfach eine Infoveranstaltung zum Thema Hospizarbeit, da wären nicht so viele Menschen gekommen.
Also würdest du sagen, war ein guter Türöffner für
euch? War ein guter Türöffner und auch, dass es halt auch in den Stadtbibliotheken angeboten worden ist, weil das einfach ein anderer Ort ist als Einrichtungen der Gesundheitsversorgung.
Und wir schauen mal auf das Hier und Jetzt, aufs Heute, und da begegnet uns noch eine Kuriosität, also finde ich zumindest in der Vorbereitung. Du hast einiges überlegt ja für das Jubiläumsjahr und da in der Vorbereitung bin ich auf den Sauerteig gestoßen. Was hat der denn für eine Verbindung zum Hospiz?
Der Sauerteig ist entstanden, die Idee mit dem Sauerteig, als wir im Team Brainstorming gemacht haben. Wie können wir die Hospizarbeit beziehungsweise die 10 Jahre, die wir jetzt schon in der Stadt Frankfurt sind, in der Bevölkerung bekannt machen. Also wie können wir das weitergeben? Und da fiel uns erstmal der Hermann ein. Den Hermann kennen, glaube ich, viele von uns so aus der Jugend. Das ist ja der Kuchenteig, der weitergegeben worden ist. Und da haben wir gesagt, nee, das ist der Sauerteig. Daraus kann nämlich hinterher ein Brot gebacken werden. Und diesen Sauerteig, den kann man auch teilen und weitergeben. Und mit diesem Sauerteig war auch der Wunsch, die Hospizbotschaft weiterzugeben, also das, was wir machen letztendlich. Und der wurde dann, also 10 Sauerteige für 10 Jahre Malteser Hospizdienst Frankfurt wurden dann bei unserem Jubiläumsabend an die Gäste verteilt, beziehungsweise wer ihn losgezogen hat und gewonnen hat, der hat diesen Sauerteig bekommen und durfte dann daraus ein Brot backen und dann den Sauerteig weiterverteilen und ein Foto machen von dem Backwerk, was dann entstanden ist. Und das haben wir dann bei Instagram und Facebook gezeigt.
Hast du das Ergebnis probiert?
Ich selbst habe kein Sauerteigbrot gebacken, aber wir haben einen Ehrenamtlicher, der tatsächlich jetzt zum Backmeister geworden ist.
Ach ja, ja.
Genau, und das ist halt so, Brot ist etwas so ganz Alltägliches, was mitten im Leben ist. Und das ist auch so unser Wunsch, mitten im Leben der Menschen in Frankfurt zu sein, ohne immer mit der Angst oder dass die Menschen Angst vor dem Thema haben und Kontaktängste gegenüber uns da sind, sondern einfach locker. Ja, wir sind da, wir gehören. Also unser Dienst gehört mit zum Leben dazu und es ist nicht immer eine schwere Zeit. Die Zeit kann man sehr wohl auch mit Leben füllen und gehört einfach unweigerlich zum Leben dazu. Ja.
Und da komme ich nochmal kurz zurück zu meiner Einstiegsfrage, wo ich dich ja vielleicht ein bisschen mit überrascht und irritiert habe und gleichzeitig genau das, das ist, was mir begegnet ist, eben in der Vorbereitung oder auch in Gesprächen, im Privaten, im Beruflichen, wie auch immer, dass genau das dieses Abschrecken irgendwie ist. Oh, Hospiz für die Bevölkerung eher abschreckend wirkt und meine Wahrnehmung ist für diejenigen, die hingehen, ein sehr befreites ist, egal ob es ambulant oder eben stationär ist. Und das ist ja das, danke dafür, dass du es bestätigt hast, dass genau das eben A dazugehört und B eben für die sehr viel Dankbarkeit dabei ist. So traurig wie es ist, diese Diagnose bekommen zu haben und gleichzeitig aber die Gewissheit zu haben, ich bin jetzt da eben erstmal gut aufgehoben auch.
Genau, und ich werde auch gesehen und ernst genommen und ich darf mit den Menschen, denen ich begegne, die Ehrenamtlichen, die mich begleiten, auch darüber reden. Also ich muss keine Angst haben, dass mein Gegenüber dann zurückschreckt und sagt, oh nee, also über das Thema zu reden, bereitet mir Schwierigkeiten oder möchte ich nicht, auch wenn es nicht gesagt wird, aber man spürt es ja. Und da sind Ehrenamtliche da und ein guter Gesprächsbegleiter, sag ich mal, gerade über diese Themen. Aber sie bei weitem, wir werden auch gefragt dann und reden die Ehrenamtlichen nur über Sterben, Tod und Trauer, über so schwierige existenzielle Dinge. Und da verneinen wir. Und die Ehrenamtlichen würden auch von ganz anderen Dingen berichten, die sie mit ihren zu begleitenden Personen machen. Also das ist da auch sehr schöne Erlebnisse, Lockeres sein kann, ganz Alltägliches, rausgehen, in die Natur einen Spaziergang machen, nochmal Eis essen gehen. Wenn die aber auch nicht mehr die Wohnung verlassen können, dann ist es manchmal auch nur, dass sie übers Leben, über das, was sie erlebt haben im Leben, sprechen. Und manchmal sind dort auch Gemeinsamkeiten, dass die Ehrenamtliche und die zu begleitenden Personen feststellen, wir haben die gleichen Hobbys, wir sind beide mal gerne gereist und dann ist das Thema Reisen zum Beispiel oder so.
Ja. Was ist noch geplant, Katrin? Also ich blicke kurz auf den Kalender, wir nehmen die Folge am 2. September auf und was ist da noch auf eurem Kalender so drauf?
Sind ja jetzt in Frankfurt in der letzten Septemberhälfte die Aktionswochen älter werden der Stadt Frankfurt aus. Und wie jedes Jahr haben wir dort auch Veranstaltungen, weil das auch ein sehr niederschwelliges Angebot ist, wo ganz viele Organisationen dran beteiligt sind und Angebot für ältere Menschen machen oder interessierte Menschen. Und wir haben zwei Angebote in diesem Rahmen. Das eine ist am 15.09. mit einer Pfarrei zusammen, St. Anna, und dort mit dem Krankenseelsorger, den Anselm Scheifler, ein Gesprächsabend zum Thema krank und auf Hilfe angewiesen, was jetzt? Und da geht es eigentlich darum, dass Menschen vorbeikommen können, die irgendwie mit dem Thema Krankheit, Pflegebedürftigkeit davon betroffen sind, sei es als pflegende Angehörige, sei es aber auch selbst betroffen und einfach Fragen stellen können, in Austausch gehen können. Das machen wir jetzt schon also mit der Pfarrei im dritten Jahr innerhalb dieser Aktionswoche Älter werden, immer so ein bisschen unter einem anderen Titel.
Das heißt, jedes Jahr findet
ihr? Genau, jedes Jahr. Und wir haben festgestellt, das ist immer so ein ganz, ganz guter Punkt für Menschen, einfach vorbeizukommen und ihre Fragen zu stellen, ohne sich, sag ich mal, gezielt an eine Organisation wenden zu müssen, gleich und um Hilfe bitten zu müssen, sondern einfach erstmal informieren und zuhören, vielleicht andere Leute treffen, die in ähnlicher Situation sind.
Wenn das für euch interessant klingt, dann seid ihr jetzt einen Tick zu spät, weil unsere Folge am 20.09. rauskommt. Wisst aber jetzt, kommt nächstes Jahr auch wieder. Die Infos dazu packe ich in die Folgenbeschreibung. Es gibt aber auch noch was in der Zukunft.
Genau, zwei Tage später. Am 22.09. findet eine Infoveranstaltung zusammen mit dem Frankfurter Verband statt. In Bornheim, in einem Stadtteil hier in Frankfurt. Das zeigt auch wieder, dass wir wirklich bei den Menschen sein wollen, in einem Begegnungszentrum. Und da spricht der Bestatter Häuser, das ist ein Bestattungsinstitut, ein großes hier in Frankfurt, über Bestattungsverfügung, also rund um das Thema, ja, mit dem sich die wenigsten Menschen, glaube ich, so im aktiven Leben auseinandersetzen, was kommt auf einen zu im Todesfall. Also wenn ich dann die angehörige Person bin, an was muss ich alles denken? Aber tatsächlich erleben wir häufig auch schon Menschen, die am Lebensende stehen, die sich selbst schon um ihre Bestattung kümmern und die alles schon organisieren. Also
kann ich mir das vorstellen wie eine Patientenverfügung für den letzten Weg, also das heißt, wie möchte ich bestattet werden, wo möchte ich bestattet werden?
Genau, die das alles so ein bisschen planen. Und tatsächlich aber auch so ein bisschen eine Infoveranstaltung. Was gibt es da alles? Das Thema Bestattung ist ja sehr von Gesetzen auch behaftet. Was darf man hier in Deutschland und was darf man nicht? Welche Wege gibt es aber auch, um vielleicht doch einen Wunsch zu erfüllen, der wie die Seebestattung oder so?
Das heißt, das wäre dein Punkt dazu, warum man kommen sollte zu der Veranstaltung, weil da vielleicht der eine oder andere Kniff genannt wird, den man sonst nicht kennt.
Ja, der Kniff, das klingt immer so irgendwie das zum Gehen. Nee, um sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, das Thema gehört wie die Patientenverfügung auch. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Das sind ja auch immer Themen, die wir niederschwellig für die Menschen hier in Frankfurt anbieten und die auch immer auf große Resonanz stoßen, sich damit einfach schon vorzeitig auseinanderzusetzen. Nicht, dass es kommt und man ist dann plötzlich damit konfrontiert. Also in diesem Fall die Angehörigen und stehen davor, okay, was wollte denn eigentlich der Mensch? Eine Erdbestattung, eine Feuerbestattung? Was ist auch finanziell möglich? Über die Finanzen muss man halt in diesem Fall bei Bestattung auch drüber nachdenken, drüber sprechen. Ja.
Und würdest du auch sagen, und begegne dir das vielleicht so, dass wir da zu selten drüber reden, weil wir einfach vielleicht ein Stück weit auch Angst vor diesem Zeitpunkt haben?
Ja, würde ich schon sagen. Also es ist immer ja, ich kenne das ja von mir. Ich setze mich ja auch ungern mit meinem Lebensende oder dem Thema Patientenverfügung. Was ist, wenn ich auf einmal in einer Situation bin, dass ich im Krankenhaus aufwache beziehungsweise oder nicht aufwache, weil ich einen Autounfall hatte und im Koma liege, was dann? Ich glaube, diese Frage oder diese Auseinandersetzung stellt man sich sehr ungerne. Und dennoch ist es hilfreich und kann auch befreiend sein, wenn ich mich dem gestellt habe, genauso wie es befreiend ist, wenn ich mich dem Thema Tod und Sterben stelle, wenn ich mich meinen Ängsten stelle, wenn ich es ausspreche, wenn ich das zum Thema mache, dann nimmt es es steht sonst wie ein Riesenberg im Raum drinne und man spürt es und man versucht dem immer zu entkommen. Und da ist es so ein bisschen, man versucht, den zu überwinden. Von daher ist es sinnvoll und es ist einfach auch sinnvoll, dann das mit mir in solchen Situationen nicht, jetzt spreche ich über Patientenverfügung, nicht über mich hinweg entschieden wird, über meinen Willen, sondern es wirklich noch darum geht, was ich eigentlich möchte oder was mir wichtig ist im Leben.
Und ich glaube, du hast zwei Aspekte gerade genannt, die ja sehr entscheidend sind dabei. Zum einen, dass dein Wille eben nachher entscheidet und gleichzeitig demjenigen, der übrig bleibt, der die Entscheidung dann vielleicht treffen muss, eben schon geholfen wird. Und dass derjenige nicht ein schlechtes Gefühl haben muss, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Von daher ein absolut wichtiger Punkt und toll, dass ihr das dann auch mitmacht.
Genau, da kann ich auch noch gerne die Termine nennen. Die sind jetzt nicht innerhalb der Aktionswoche älter werden im September, sondern die sind traditionell bei uns im November. Und November ist ja auch so ein bisschen der Monat, sich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es zwei Termine. Einmal am 3. November das Thema rund um das Thema Testament. Mhm. Da kommt eine Rechtsanwältin, Familienanwältin, die sich mit dem Thema auskennt und die Fragen der interessierten BürgerInnen beantwortet. Und drei Tage später, am 6. ist dann die Infoveranstaltung zum Thema Malteser Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Die Malteser haben ja eine eigene aufgesetzte Patientenverfügung und darüber informieren unsere Ehrenamtlichen, die zu dem Thema ausgebildet sind.
Dann würden wir die zwei Termine auch noch mit in die Folgenbeschreibung packen und auch von dir die angesprochene Patientenverfügung, wo ich die finde und wie ich dann weitermache, packen wir da einmal rein. Katrin, was macht die Arbeit für dich so besonders? Du hast ganz viele Sachen, glaube ich, gerade schon genannt. Wenn du jetzt eine rausgreifen solltest, welche würdest du dir schnappen?
Es ist genau das, es ist die Vielseitigkeit der Aufgaben. Also es ist weder, dass ich nur mit den Menschen arbeite oder nur den Menschen begegne, die am Lebensende sind oder nur den Ehrenamtlichen begegne oder im Netzwerk unterwegs bin, also unseren Dienst bekannt mache oder im Team arbeite, sondern es ist eine ganz kreative Aufgabe, dass ich all das gemeinsam mache und immer schaue, wie können wir unseren Dienst, unser Angebot für die Menschen noch sichtbarer in der Stadt Frankfurt machen und wie können wir auf die Bedarfe der Menschen reagieren, die uns brauchen. Und das erfordert schon eine gewisse Kreativität, Ideen, die man spinnt, einfach vielleicht auch abseits von den normalen Wegen zu denken, die auch zu gehen. Das heißt, besonders für mich auch ein bisschen außerhalb des Gesundheitssystems den Dienst bekannt zu machen. Und es sind einfach, und es ist die Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen.
Ich komme nochmal zurück auf den Sauerteig, weil das ist ja genau abseits vom Gesundheitssystem. Genau. Habe ich auch gelesen, gibt es eine Bäckerei in Frankfurt, glaube ich, die euch da mit unterstützt. Ja. Und auch das ist ja etwas, wo man es erstmal nicht erwarten würde. Ja, also, dass ich beim Bäcker eine Info zum ambulanten Hospizdienst bekomme.
Genau. Und das ist auch aus der Sauerteig-Idee heraus entstanden, mit einer Bäckerei zusammenzuarbeiten, weil wir haben überlegt, wo kann man noch unsere Flyer auslegen, unseren Hospizdienst sichtbar zu machen. Und ganz in der Anfangsphase sind wir durch die Apotheken gezogen, haben Flyer ausgelegt, in Arztpraxen, bei Pflegediensten versucht und tatsächlich sind die dort immer versandet, sag ich mal. Weil ich glaube tatsächlich nicht, dass die Leute kein Interesse haben. Aber gerade von gesundheitlichen oder Dingen so überfrachtet sind und da Hospizdienst nicht an erster Stelle steht, sondern tatsächlich eine Apotheke erstmal die Versorgung mit Arzneimitteln Und ich mir dann lieber die Zeitschrift, die Apothekerzeitschrift dort mitnehme als unseren Flyer, mal so platt formuliert. Und in der Bäckerei, da erwarte ich es nicht, dass dort ein Flyer vom Hospizdienst liegt. Dort erwarte ich eigentlich, dass ich mein Brot bekomme, was ich dann zu Hause essen kann. Und dann liegt er dort. Und ja, dann haben wir doch festgestellt, dass einige diesen Flyer einfach mitnehmen, in die Hand nehmen, sich zu Hause anschauen. Und wir haben tatsächlich schon jetzt darauf, ich weiß, das klingt nicht viel, aber 3 Personen gehabt, die angerufen haben und gesagt haben, ah, ich habe ihren Flyer bei der Bäckerei Hook liegen gesehen, mitgenommen. Einmal ging es darum, weil sich die Dame ehrenamtlich engagieren wollte, die andere tatsächlich, weil sie schwerst erkrankt ist und jetzt geschaut hat, wie kann ich mein Lebensende weiter gestalten, was kann ich tun? Und die dritte Frage einfach ganz schon einfach, weil sie interessiert war, aber jetzt noch nicht konkret sagen konnte, worum es geht. Und das ist schon ein Erfolg, muss ich
absolut
sagen.
Absolut und einfach ein spannender Weg. Ja? Also genau das, wie du es beschrieben hast. Also ich glaube, wir können uns alle eine Arztpraxis vorstellen, wie viel Flyer, wie viel Zeitungen da rumliegen und man seinen Fokus einfach woanders hat. Also von daher, coole Idee, da den Bäcker mit einzubinden. Was wünschst du dir denn noch für das Jubiläumsjahr?
Was ich mir wünsche, ist dass so dieser Jubiläumsflow, so nenne ich ihn mal, noch in die nachfolgenden Jahre weitergeht. Weil wir jetzt schon auch gerade unser Jubiläumsabend in der Pfarrei St. Marien mit unserem Netzwerk zusammen, mit den Ehrenamtlichen zusammen, mit hier der Stadtgeschäftsstelle zusammen, den Maltesern, das habe ich schon so erlebt als einen sehr verbindenden, sehr energiegeladenes Fest, und wo ich dachte, da steckt so viel drin und so viel interessierte Menschen, die diesen Dienst unterstützen, dass ich mir wünsche, dass diese Welle bleibt und uns weiterträgt. Ja, und weiterträgt tatsächlich, für mich ist es so ein Bild, weiter durch die Stadt auch trägt. Und dass wir noch bekannter klingt immer als noch schneller und weiter. Das meine ich aber gar nicht, weil ich glaube, hier leben dennoch noch viele Menschen, die vielleicht keine Kontaktperson haben. Also sprich keine dritte Person wie in Pflegedienst oder in einer Pflegeeinrichtung sind oder im Palliativteam, das auf die Idee kommt, uns anzusprechen. Hospizarbeit ist bekannter geworden, ja, und ich glaube auch durch Corona, weil da das Thema Sterben und Tod einfach nochmal eine andere Dimension oder für die Menschen erfahrbarer leider geworden ist, aber ist bei Weitem noch nicht überall angekommen. Und ich wünsche mir, dass die Angst noch weiter genommen wird, sich wirklich mit dem Thema, sich dem Thema zu stellen, dem Thema zu begegnen, zu öffnen, ja.
Und du hast es eben ja schon so schön gemacht. Also ich habe den dicken Stamm einmal mit reingeworfen. Du hast die Verästelungen, die sich durch Frankfurt durchziehen, genommen. Da wären wir bei dem Punkt Zukunft einmal geblickt. Was wünschst du dir da für die Zukunft? Du hast eben einen Wunsch schon geäußert, dass sich letztendlich die Verästelungen weiter durch Frankfurt durchschlängeln. Wenn du jetzt einfach mal spinnen könntest, was wäre sowas, wo du sagst, das wäre richtig cool?
Ja, die Menschen, die wir bisher noch nicht erreicht haben, zu erreichen. Und da halt ganz konkret bemerken wir schon einfach mehr den Bedarf bei Menschen, die auch noch neben ihrer körperlichen Erkrankungen, eine psychische Erkrankung haben, dass wir diese Menschen erreichen, für die auch ein wirklich Angebot haben oder eine Hospizbegleitung, ehrenamtliche Hospizbegleitung anbieten, die deren Bedarfen auch gerecht wird. Das heißt, vielleicht auch ein bisschen eine andere Qualifikation noch haben und davor nicht zurückschrecken. Und dass wir Menschen erreichen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, weil das merken wir schon, Hospizarbeit ist so etwas typisch für die, für das mittlere Bürgertum, wie nennt man das, also für die meisten Ehrenamtlichen sind Akademiker, sind gut situiert, gut ausgebildet, häufig hier in Deutschland auch geboren oder zumindest muttersprachlich Deutsch, und weniger für die Menschen, die hierher auch gekommen sind, geflüchtet sind oder bewusst hier Deutschland als ihre Heimat gewählt haben, für die es aber nicht selbstverständlich ist und gerade nicht am Lebensende oder wenn sie älter sind, hochbetagt sind, Deutsch auch zu sprechen.
Das heißt, mehr Diversität
genau,
hier an
dort
der Stelle.
Reinspringen. Und mehr Sprachen halt auch reinbringen, weil gerade am Lebensende, auch wenn die Person vielleicht gut Deutsch gesprochen hat, aber gerade im Alter und gerade bei einer Demenzerkrankung wird dann Deutsch, was halt eine Fremdsprache ist, die gerät dann doch in Vergessenheit. Die Muttersprache ist die natürliche Sprache, dieser Person dann zu begegnen.
Katrin, ganz lieben Dank für den Einblick in den ambulanten Hospizdienst. Noch viel Spaß auf der Welle, weiterhin darauf zu reiten und sie zu nutzen dieses Jahr und alle weiterhin mitzureißen.
Ja.
Ich glaube, das gelingt dir sehr gut mit der Energie, die ich dich hier gerade heute erlebt habe. Vielen Dank dafür.
Ja, danke, dass ich über unsere Hospizarbeit sprechen durfte und über die Welle.
Die Zukunft ist meist endlich und im Malteser Hospizdienst wird einem dies sehr oft sehr bewusst. Gleichzeitig gibt es engagierte Malteser, die Menschen helfen und auf diesem letzten Lebensabschnitt begleiten. Wenn auch du dabei sein möchtest, melde dich gerne bei den Maltesern in Frankfurt. Die Kontaktdaten packe ich dir in die Folgenbeschreibung. Ja, eine große Aufgabe haben wir gerade schon gehört, der Katrin Sommer hier stets mit einem Lächeln begegnet. So habe ich sie zumindest gerade hier auch wahrgenommen. Danke dir für die Einblicke nochmal und die wertvollen Jahre in der Vergangenheit und auch viel Spaß für die Zukunft.
Dankeschön.
Ja, und hier im Malteser HRS der Talk geht's am 20. Oktober dann weiter mit einem Mann, der ganz weit oben in der katholischen Kirche steht und noch gar nicht so lange im Amt ist. Genau, es geht um unseren neuen Papst. Christoph Brandt, ist nicht der Papst, spricht mit mir über das neue Oberhaupt, was bereits passiert ist und was noch zu erwarten ist. Wie gewohnt gibt's dann die neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich unter malteser-podcast-hrs.de. Danke fürs Einschalten und für eure Ohren. Macht's gut und tschüss.